Ja, das Thema des Gesprächs heute mit Ursula Barz ist Hugo Numia Lassalle, Zen-Lehrer und Jesuitenpater. Ursula Barz hat eine aufsehenerregende Biografie bei Numia Lassalle geschrieben, ist vor 2 Jahren erschienen. Und das heutige Gespräch wird sich darum drehen, was ist in so einer Biografie darzustellen an Übermittlungsversuchen, an Ost-West-Dialog, was ist zur Person Lassalles zu sagen. Ursula Barz ist Philosophin, Journalistin beim ORF und Zen-Praktikantin und war jahrelang Schülerin von Numia Lassalle. Vielleicht eingangs die Frage, Ursula, was ist der besondere Beitrag Numia Lassalles in der Vermittlung des Zen-Buddhismus?
Wenn man das Leben von Hugo Numia Lassalle anschaut, dann merkt man sehr rasch, allein der Name sagt es eigentlich schon, dass hier etwas passiert, was nicht so oft geschieht. Hugo Lassalle ist sein eigentlicher Name, das heißt der Name, den er als Kind bekommen hat von seinen Eltern. Und Numia Lassalle ist der Name, den er angenommen hat, als er 1948 die japanische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Und dieser Doppelname signalisiert, dass hier jemand tatsächlich versucht, eine Brücke zu sein zwischen zwei Welten, sehr unterschiedlichen Welten. Und ich denke, da liegt das Erstaunliche und auch das Besondere daran, dass Lassalle wirklich versucht hat, ein Brückenmensch zu sein. Das heißt, jemand, der zwei Kulturen in sich absichtlich und mit hoher Intensität zu vereinen und zu verkörpern versucht. Er war Jesuit und ist als Jesuit 1929 nach Japan gekommen, also eine Woche bevor der große Weltwirtschaftsknall passiert ist, der Japan damals ja sehr getroffen hat, weil Japan sehr arm war. Und er hat von vornherein, und das war der grundlegende Tenor sein ganzes Leben lang, er hat versucht, wirklich als Missionar in Japan Japaner zu werden. Und er hat von vornherein versucht, nicht ein europäisches Christentum den Japanern aufzupfropfen, sondern zu suchen, was kann ein Christentum in japanischer Form sein. Das war um die damalige Zeit sowieso eine absolut erstaunliche Angelegenheit, weil solche Ideen ungefähr 30 Jahre später erst mit dem Zweiten Vatikanum salonfähig geworden sind. Das ist aber nur die eine Richtung seines Versuchs, eine Brücke zu sein. Die andere Richtung geht in die andere Richtung, die geht von Japan nach Europa. Weil er hat dann in den 60er Jahren und 70er und 80er Jahren die Zen-Praxis nach Europa gebracht, wo er als Jesuit Zen weitergegeben hat an Europäer, aber eben als Jesuit und nicht als Buddhist. Und diese Mischung, dass das einerseits eine Bewegung von West nach Ost ist und dann wiederum eine Bewegung von Ost nach West, das ist eine Mischung, die in dieser Weise sehr selten ist oder vielleicht sogar einmalig ist in der neueren Geistesgeschichte.
Wenn man deine Biografie liest, ist doch der Eindruck der, dass Lassalle zwar als Missionar begonnen hat, sich auch dem Zen-Buddhismus nähert, um vielleicht japanische Kultur besser zu verstehen. Gegen Ende seines Lebens ist es aber dann doch, hat man den Eindruck, anders. Er will nicht nur missionieren, sondern Zen und Zen-Praxis ist für ihn dann scheinbar eine Möglichkeit, um Christentum für Christen zu vertiefen. Stimmt das so?
Das stimmt, aber es ist nicht die ganze Bandbreite, weil er der Meinung war, dass durch die Zen-Praxis jeder in der Religion, in der er daheim ist, sich in dieser Religion vertieft oder diese Religion auf eine andere Basis stellt. Aber natürlich stimmt das schon, er war zunächst einmal und von seinem ganzen Grundverständnis her Christ und die Zen-Praxis, und da hat er auch mit seinem Zen-Meister übereingestimmt, diente ja nicht dazu, jetzt aus den Leuten Buddhisten zu machen, sondern grundlegend die Basis ihrer anthropologischen Reflexion, wenn man das so etwas theoretischer ausdrücken darf, in eine neue Perspektive zu rücken. Anders gesagt, in dem Moment, in dem ich eine neue Tiefendimension für meine eigene Lebenspraxis entdecke und auch leben kann, ändert sich das, was Religion ist, ganz gravierend und es entsteht dann einfach wirklich was Neues und das war seine Absicht, da eine neue Dimension zu eröffnen, aus der eine neue Lebendigkeit und eine neue Spiritualität kommen kann. Dass ihm als Christ natürlich das Christentum wichtig war, ist eine Sache, aber das andere war, dass er von vornherein und auch schon in den 40er, 50er Jahren in Japan der Meinung war, dass es das Wichtigere nicht die Konfession ist, sondern das Wichtigere ist, dass diese spirituelle Basis lebendig ist. Und das war sein Hauptbemühen. Es war ihm wichtig, dass jemand sozusagen spirituell, wenn man das so sagen kann, die Augen öffnet. Ob dann daraus ein Bekenntnis zum Christentum folgt, das war dann sekundär. Und es war ihm vor allem wichtig, dass eine bestimmte Art und Weise zu leben und mit den anderen Menschen umzugehen daraus folgt. Das heißt, jemand, der zwar gemeint hat, irgendwie was verstanden zu haben in Sachen Spiritualität, sich aber als Mensch unmöglich aufgeführt hat, das heißt also nicht anderen Menschen geholfen hat, nicht auf die Nöte und Bedürfnisse anderer Menschen geachtet hat und sich selber in den Mittelpunkt gestellt hat, also so jemand, so ein Verhalten war für LaSalle unmöglich. Das heißt, er hat eigentlich sehr hohe Maßstäbe angesetzt. Und das war das, was er wollte, dass Leute sich wirklich in ihrer ganzen Grundhaltung zu sich selbst, zu den anderen Menschen, zum Leben umwandeln. Das war das Entscheidende.
Diese Erwähnung der reflektierten anthropologischen Positionen bringt uns vielleicht jetzt zu einer weiteren Frage. LaSalle hat also Praxis vermittelt, primär spirituelles Aufwachen übermitteln, provozieren wollen. Er war aber zugleich jemand, der schon auch um theoretische oder man verstehenden Zugang gerungen hat. Aus deiner Biografie geht sehr gut hervor, dass er in vielen Anläufen versucht hat, sich einer Begrifflichkeit zu bedienen, sei es mittelalterlicher Mystiker, sei es in Anlehnung an die Phänomenologie, um das zu beschreiben, worum es ihm geht.
Zuerst einmal ist dazu zu sagen, dass LaSalle von seiner Grundausstattung her kein Theoretiker war. Er war nicht Philosoph primär, was als Jesuit natürlich hätte sein können, sondern von seinem Anspruch her und von dem, was er zunächst einmal getan hat, als er als Missionar nach Japan gekommen ist, war er Sozialarbeiter. Das war der Schwerpunkt. Es ging ihm darum, um die Menschen, um Menschen zu helfen. Zunächst im sozialen Bereich und dann später im spirituellen Bereich. Und um Menschen im spirituellen Bereich helfen zu können, muss man auch eine gewisse Fähigkeit und Weise finden, wie man Sachen theoretisch formulieren kann. Und das war für ihn, soweit ich das gesehen habe, wirklich der ganze Grund, Bücher zu schreiben. Er hat das nicht aus freien Stücken getan. Wenn man sich anschaut, was LaSalle selbst über sein Studium und seine Studienzeit sagt, dann kriegt man sehr rasch mit, dass ihm das eine große Belastung war, diese 4 Jahre Philosophie, die er als Jesuit durchstehen musste. Und dass ihn auch die Theologie offenkundig nicht wirklich begeistert hat, sondern dass er überhaupt dieses lange, lange Studium durchgehalten hat, lag einfach an einer mystischen Erfahrung, die er als relativ junger Mann gemacht hat. Und diese Erfahrung war eigentlich dann das Motiv, dieses Studium durchzustehen, weil er wusste, das ist nur ein Teil von dem, worum es wirklich geht.
es nicht so, dass LaSalle als Jesuit auch durch die Exerzitien der Jesuiten nicht nur in einer sehr strengen Praxis ausgebildet war, sondern auch sehr stark, ich sage jetzt einmal, theologisch imprägniert war. Also meine Vorstellung wäre die, er hat in diesem Ringen um eine Begrifflichkeit auch versucht, seine eigenen theologischen Begriffe zu klären oder loszuwerden. Und also das schon auch als Mittel benutzt, um seine eigenen Erfahrungen besser zu verstehen, oder?
Naja, man muss sich da zu diesem Zweck zwei Bereiche anschauen. Das eine ist, man muss sich die Zen-Praxis anschauen und auf der anderen Seite muss man die Exerzitienpraxis anschauen. Und natürlich auch die Ausbildung, die ein Jesuit damals bekommen hat, um das einigermaßen beantworten zu können, die Frage, weil es geht ja praktisch um die Vermittlung von Zen-Buddhismus und christlicher Meditationspraxis anhand der Exerzitien. Das ist ein sehr umfassendes Thema. Ich möchte zunächst mal auf die Exerzitien fokussieren, weil ich denke, das ist die Frage, von der man ausgehen kann, wie viel theologische Imprägnierung hat jemand, der Anfang des 20. Jahrhunderts Theologie studiert hat, mitbekommen. Das erstens ist zu sagen, dass man in diesem Theologiestudium tatsächlich eine sehr starke begriffliche Imprägnierung sozusagen mitbekommen hat, im Sinne, dass man gelernt hat, Gottesbeweise, und die Meinung damals war, dass man anhand dieser Gottesbeweise tatsächlich Gott beweisen kann, dass das als Grund hinreicht, für Menschen dann auch Gott, an Gott zu glauben. So wurde das vermittelt, ganz offenkundig. Und LaSalle hat das mit Sicherheit ausführlich gelernt, so gut er konnte, und sich das eingeprägt. Das andere ist, dass die Exerzitien selber ja keine Theologie unbedingt beinhalten, sondern was die Exerzitien tun, ist, sie bringen Menschen dazu, sich erstens einmal bestimmte Szenen aus den Evangelien so leibhaftig vorzustellen, als ob sie mit dabei wären, und dann anhand dieser Szenen und bestimmter Fragen Entscheidungen für ihre momentane Lebenssituation zu treffen. Also herauszufinden, wo geht's weiter, was sind die entscheidenden Dinge, die ich als nächstes tun muss, oder wo ist eine Lebensentscheidung, die ich jetzt treffen muss. Man muss sicher, wenn man als Jesuit jedes Jahr die Exerzitien macht, nicht jedes Mal eine Grundsatzentscheidung treffen, aber ich denke, dass diese Rückfrage an die eigene Lebenssituation sicher dazu führt, dass man in einer anderen Weise mit sich umgeht, als wenn man das nicht tut. Vor allem ist der Punkt eben diese Internalisierung der Geschichte Jesu. Das heißt, das, was ein Jesuit, auf jeden Fall LaSalle, gelernt hat, war, das Leben Jesu als Vorbild und Folie für das eigene Leben zu verstehen und von der Frage auszugehen, wie muss ich handeln, damit ich so handle, wie Jesus gehandelt hat. Das ist das, was die Exerzitien vermitteln. Das geht aber sehr weit, das geht also auch bis dorthin, wo zum Beispiel dann die Frage entsteht, was ist Auferstehung? Und ich kann mich erinnern, er hat einmal dann irgendwann relativ vergnügt, grinsend gesagt, na, stellen Sie sich das mal vor, wie ist das dann, wenn man auferstanden ist? Er hat das natürlich nicht beantwortet, aber es ging aus dem hervor, dass das tatsächlich eine Aufgabe ist, die wirklich also auch rationales Denken stark übersteigt. Von daher war, glaube ich, die Frage der Vermittlung nicht so sehr nur eine Frage der theoretischen Vermittlung, sondern auch eine Frage der Vermittlung von Lebensentwürfen und von Bildern. Das, glaube ich, ist das Entscheidendere, weil die Zen-Praxis natürlich ganz, ganz andere Methoden, Lebensentwürfe und Bilder bringt. Einerseits, andererseits natürlich sich sehr ähnlich ist.
Ich würde noch ganz gern bei der jetzt philosophisch wirklich sehr interessanten Frage schon noch der begrifflichen Vermittlung bleiben. Und zwar aus dem Grund, weil es ja offensichtlich Zeit seines Lebens für LaSalle oder Zeit seines Daseins als Zen-Schüler, Zen-Schüler japanischer Meister, schwierig war oder ein Ringen war, wer legt wie seine Erfahrungen aus, mit welchen Begriffen sind Erfahrungen auszulegen. Und es scheint doch so zu sein, dass es da einige Irritationen gegeben hat, die aus deinem Buch sehr, sehr deutlich hervorgehen, also rund um die Kornpraxis, vor allem rund um die Beschreibung, was ist als Durchbruchserfahrung zu beschreiben, zu bewerten, was kann als solche gelten und wie ist es zu verstehen?
Das Ganze hat damit begonnen, dass LaSalle das Interesse an der japanischen Kultur begonnen hat, Zen zu üben. Damit hat es begonnen. Das war zu einer Zeit während des Zweiten Weltkriegs, wo einfach eine relativ extreme Situation herrschte, auch extrem in der Hinsicht, dass er sich einfach an seine eigenen Kriegserfahrungen nochmal erinnert gefühlt hat und man einfach allgemein angespannt war, weil ja auch nicht sicher war, wie dieser Krieg ausgeht, obwohl man in Japan selber, in Hiroshima um die Zeit nichts davon bemerkt hat. Gravierend ist außer, dass halt das Essen rationiert wurde und dass es Knappheiten verschiedener Art gab und eine sehr lebendige nationale Propaganda. Und in der Situation entdeckt er, dass die Zen-Praxis erstens anstrengend ist und sehr fordernd ist, dass sie aber zweitens offenkundig von ihrer Grundintention dem sehr nahe ist, was ihn selber beschäftigt, nämlich Erfahrung Gottes oder Erfahrung des Absoluten zu finden. Das geht ihm offenkundig ganz rasch auf, und zwar ohne, dass er jetzt einen theoretischen Überbau hat, weil was er ganz am Anfang über das Verhältnis von Lehre in buddhistischer Sicht, also schon ja da schreibt und also was er darüber schreibt, das ist einfach absolut falsch, schlicht und ergreifend, das ist glattes Unverständnis. Das ist sozusagen der erste Punkt. Aber er versteht nichts von dem, worum es geht. Wenn man dann die nächsten Eintragungen liest im Tagebuch, das sind nach 45, also nachdem er die Atombombe überlebt hat, die auf Hiroshima gefallen ist, und nachdem er auch Zeit hat, offenkundig wieder zu reflektieren, stellt sich heraus, dass er sich überlegt, von der Lebenspraxis her der Zen-Mönche die Sache anzuschauen und sagt, okay, die leben so asketisch wie wir, das heißt, es geht, wie wir heißt, wie wir Jesuiten. Es geht also darum, loszulassen, und in dem Punkt, dass es darum geht, auch Begriffe loszulassen und alle Fixierungen loszulassen, kommen die ja mit unserer Mystik überein. Weil die Mystik kannte er sehr gut. Und dann ist die nächste Frage, die sich aber stellt, ist, okay, wenn sie also alles loslassen, dann sind sie, und das ist ja auch das, wo man, also die, wenn sie alles loslassen, dann ist das, was sich jetzt ereignen kann, eine natürliche Gotteserkenntnis. Da stützt er sich auf eine Stelle beim Apostel Paulus, wo es heißt, jedem Menschen auf dieser Welt ist durch das natürliche Licht der Vernunft die Gotteserkenntnis geschenkt. Wer sie aber verweigert, der wird strafhalber bei seinen Leidenschaften gelassen. Heißt auf Deutsch gesagt, Gottes Erkenntnis ist nur möglich, wenn ich meine Leidenschaften loslasse. Und genau das tun Zen-Buddhisten in der Zen-Praxis, und das hat LaSalle kapiert. Und dann stellt sich aber für ihn die Frage, gut, sie kommen also bis zu einer natürlichen Gotteserkenntnis, das war die damalige Sprachregelung, wie ist das jetzt mit der übernatürlichen? Das wiederum setzt natürlich dann ein Zwei-Stockwerk-System voraus, wo die Natur unten und die Übernatur oben ist und dazwischen möglichst keine Treppe, weil das Christentum halt dann was Besonderes sein muss, mit einer Übernatur ausgerüstet. Und das ist sozusagen mal die Eingangsfragestellung, die er hat.
Ich will jetzt nur fragen, ob das jetzt auf das hinausläuft, dass er sich mit der begrifflichen Abklärung nur beschäftigt hat, weil er Bücher geschrieben hat, oder ob es schon so ist, dass er um diese ringen musste, um sich selber zu verstehen als Praktizierender. Weil die Unterscheidung natürliche Theologie und Offenbarungstheologie, der Theologie der Gnade, das sind ja schon hochgradig abstrakte Begriffe, die unglaublich viel voraussetzen.
Ich glaube nicht, dass ihm das aufgefallen ist, dass das besonders viel voraussetzt, weil das war für einen Jesuiten der damaligen Zeit einfach ganz selbstverständlich, dass die Welt so ist. Man darf nicht vergessen, das war ja ein geschlossenes katholisches Milieu. Das ist nicht heute, ich weiß nicht, heute 50 Jahre danach, gibt es ja sowas wie dieses geschlossene katholische Milieu nicht mehr, wo einfach ganz selbstverständlich war, dass es, was ich eben von mir aus am Freitag Fisch gibt und dass daher überall, wo Katholiken wohnen, das nach Fisch riecht und dass man automatisch und selbstverständlich am Sonntag zur Kirche geht und dass man, ich weiß nicht, das und das und das macht. Das ist einfach nicht mehr. Es gibt auch diese großen weltanschaulichen Verlage nicht mehr. Ich meine, der Herder Verlag druckt interessanterweise und bezeichnenderweise, das ist der katholische Paradeverlag eigentlich, ungefähr ein Viertel seiner Produktion in den letzten Jahren sind buddhistische Bücher. Und ansonsten wird sehr viel Lebenshilfe gedruckt, aber kaum Theologie, weil sich das nicht verkauft, das liest niemand mehr. Das war aber damals ganz anders. Also da hat einfach diese Weltanschauungsliteratur, war selbstverständlich, die gab es einfach in jedem Haushalt, in jedem einigermaßen sich als katholisch verstehenden Haushalt. Da gab es Nachschlagewerke für Katholiken und ich weiß nicht was alles, speziell für das katholische Milieu. Das heißt, vieles, was uns heute als Reflexionsformen fragwürdig ist und wo wir sagen, braucht man das überhaupt, war damals so selbstverständlich, wie, ich weiß nicht, das selbstverständlich ist, dass man, ich weiß es nicht, halt irgendwo einen halben Liter Milch kaufen kann oder was immer auch. Also was ganz, es war einfach alltäglich. Und ich glaube, das darf man nicht übersehen. Für ihn waren zunächst einmal die Fragen, die er gestellt hat, waren einfach sozusagen die alltäglichen Jesuitenfragen. Das waren keine besonders ausgeklügelten theoretischen Überlegungen. Es war eher so, dass die Zen-Praxis genau diese alltägliche, für ihn alltägliche Auslegung durch die Praxis des stillen Sitzens langsam aber sicher problematisiert hat. Das ist passiert. Also diese begriffliche Imprägnierung des Alltags hat sich aufgelöst. Und zwar nicht nur durch die Zen-Praxis, sondern auch durch seine Entscheidung, die also der intensiven Zen-Praxis vorausliegt, sich um Stille zu bemühen. Das heißt, aufzuhören mit dem Reden über die Welt. Da kann man eigentlich in der Biografie schon die ersten Brüche verfolgen. In dem Moment, in dem man sich bemüht um Stille, beginnt sich plötzlich zum Beispiel das Gottesbild zu ändern. Das wird plötzlich von diesem selbstverständlichen Vaterbeamten, wird das plötzlich was Mysteriöses.
Also er legt Begriffe, die er mitbringt, ab nach und nach und trotzdem scheint so zu sein, dass er nicht friktionsfrei die Begriffe des Zen-Buddhismus und seiner Zen-Meister übernehmen konnte.
Keineswegs, ja. Ja, ich glaube, man muss einfach sehen, dass die Lage einfach für ihn, obwohl er eben 27 Jahre in Japan schon gelebt hat, wie er angefangen hat, Zen zu üben, intensiv Zen zu üben, meine ich, dass das gar nicht so selbstverständlich war wie heute, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt schaue ich mal in einem Buch nach und schaue nach, was schon ja da Lehre mit Doppel-E geschrieben heißt. Es gab offensichtlich ganz wenig Literatur, die so explanativ war, dass jemand, der keine Ahnung davon gehabt hat, mitgeteilt gekriegt hat, was das eigentlich heißt. Und es war üblich in den Zen-Klöstern zusätzlich keine theoretischen Belehrungen zu geben. Das heißt, es gab kaum theoretische Erklärungen und philosophische Diskussionen sowieso nicht. Sodass er zwar zugehört hat, was die Leute gesagt haben, aber zunächst einmal sein eigenes Begriffssystem mitgebracht hat und nach diesem Begriffssystem fiel der Zen-Buddhismus unter Monismus und Monismus ist eine bestimmte Position, die in einer klassischen katholischen philosophischen Ausrichtung als defizient erscheint, weil es eigentlich um eine Transzendenz-Immanenz-Figur geht in einer klassisch-katholisch-theologischen Denkweise. Das führt jetzt zu weit, das auszuführen, aber er hat das einfach zunächst mal gesagt, das ist Monismus, das kann nicht stimmen. Die haben einfach eine falsche Interpretation von der Erfahrung, um die es geht. Das heißt, er war sich ganz sicher, um welche Erfahrung es geht, das ist nämlich das Interessante. Er hat aber gleichzeitig gefunden, dass die Leute, die ihm das vermitteln, eine falsche Interpretation haben. Was merkwürdig klingt, weil man annehmen müsste, er denkt sich, das sind die großen Experten. Hat er sich aber nicht gedacht, sondern er war sozusagen von vornherein sich klar darüber, was das sein wird oder sein kann. Das aber wiederum ist das Eigenartige, dass das offensichtlich dieser Praxis auch in einem gewissen Ausmaß inhärent ist. Man findet, ohne dass das jetzt also wirklich ein Vergleich sein kann, aber eine ähnliche Situation in der Geschichte des Shakyamuni Buddha selber, der ja mit seiner Meditationspraxis beginnt, weil er sich daran erinnert, dass er als Kind unter dem Rosenapfelbaum, während sein Vater das Feld pflügt, einen Zustand tiefer innerer Ruhe erlebt hat. Und an diesen Zustand erinnert er sich und deswegen, weil er sich daran erinnert, beginnt er dann mit seiner Meditationspraxis, die ihn dann schließlich zur Befreiung führt. Das heißt, auch der Buddha selber weiß eigentlich schon die Richtung, in die es geht. Und das passiert hier nochmal, nur halt unter ganz anderen Vorzeichen. Da weiß jemand schon, in welche Richtung es geht, nur wird es dann kompliziert, weil dann zwei Auslegungssysteme sich aneinander reiben.
Das muss für einen Menschen wie LaSalle doppelt schwierig gewesen sein. Die Loyalität gegenüber der eigenen Kirche, auch der Gehorsam und das Anerkennen der Hierarchie gegenüber seinen Zen-Meistern.
Also das eine, ich glaube, das eine ist, dass LaSalle bis zum Ende seines Lebens keine Sekunde lang am Christentum gezweifelt hat. Und er hat auch nie seine Zugehörigkeit zur Kirche in Frage gestellt. Nur ganz kurz, zwischendurch mal, gibt es einen sozusagen Huscher von Fragestellungen in diese Richtung. Obwohl, was man ihm von institutioneller Seite angetan hat, alles hätte ihn eigentlich dazu veranlassen können, spornstreichs sowohl den Orden als auch die Kirche zu verlassen. Das ist ihm aber gar nicht eingefallen, weil er dann irgendwann am Ende seines Lebens sagt, wer Christus wirklich erfahren hat, für den ist das alles wie ein Tropfen Wasser auf einer heißen Ofenplatte. Das ist eigentlich uninteressant, weil es geht um was anderes. Das heißt, es gibt eine ganz grundlegende mystische Christuserfahrung, die ihn durchträgt, vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. Über die er aber selber nicht geredet hat, kommt noch dazu. Das war etwas, was er verschwiegen hat, absichtlich verschwiegen hat, als sein Geheimnis. Das war so etwas, was eben durchgetragen hat. Und das andere ist, dass er natürlich versucht hat, zunächst einmal einfach mit dem Begriffsgerüst auszukommen, das er gelernt hatte. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess. Ich komme wohin, entdecke was Neues und versuche das zunächst einmal zu interpretieren mit dem, was ich schon kenne. Heißt also zum Beispiel, der Grund, warum man Baumwolle nennt, ist, weil die ersten Portugiesen, glaube ich, waren das, die Baumwollpflanzen sahen, haben sie so gesehen, als ob da kleine Schafe an dieser Pflanze hängen. Und weil sie nur Wolle kannten und das sah so aus wie Wolle, wuchs auf Bäumen, hieß also Baumwolle, obwohl das also mit Wolle überhaupt nichts zu tun hat, das ist eine ganz andere Phase. Und genau der Prozess passiert im religiösen Bereich genauso. LaSalle kommt mit Buddhisten in Kontakt und denkt sich, okay, ich habe meine Begriffe und die finde ich jetzt da irgendwie wieder und wo ich sie nicht wiederfinde, muss irgendein Fehler vorliegen. Weil noch dazu natürlich dazu kommt, dass die katholische Kirche um diese Zeit sehr viel stärker als heute überhaupt vorstellbar eine Ontologie vertreten hat und Metaphysik vertreten hat in einer Weise, die sie wirklich als ausschließlich zutreffende Weltbeschreibung verbreitet hat. Und das hat er einfach so gelernt. Und die eigentliche Leistung, denke ich, ist die, dass er diese selbstverständliche Verkörperung von Metaphysik und Ontologie, dass er sich darauf eingelassen hat, dass das hinterfragt werden kann und dass das nicht wirklich der endgültige Weltentwurf sein muss. Da sehe ich eigentlich den eigentlichen interessanten Punkt und das war auch wirklich ein schwieriger und schmerzhafter Prozess für ihn, der einfach durch die Praxis des stillen Sitzens ausgelöst wurde. Ich meine, das passiert bei jedem, der das macht, also dass Weltentwürfe sich einfach langsam aber sicher verflüchtigen. Das ist der Sinn der Übung.
Was war umgekehrt interessant ist und darum eigentlich meine Frage, wie ist seine Position zur Autorität seiner Zen-Lehrer? Er hat ja nicht nur die eigene Theologie relativiert, in gewisser Weise, so geht es aus seiner Biografie hervor, hat er auch die Sichtweise seiner Zen-Lehrer relativiert oder umzudeuten versucht. Und das in einem System, das aufgrund der extremen Erfahrungen sehr davon abhängt, dass bestimmte Erfahrungen bewertet werden, bestätigt werden. Und ich erinnere mich an das Beispiel seiner Kornpraxis, wo es ja sehr schwierig war für ihn, die Auslegung seiner Lehrer zu akzeptieren.
Es beginnt, glaube ich, so, dass er ja über lange Strecken eben nicht weiß, was er kriegt das Korn Mu. Das heißt, man muss dann erklären, was ist Mu. Das ist die Situation: der Lehrer gibt dem Schüler ein Korn auf. In dem Fall eben gibt es diese Geschichte von Josh und dem Hund. Es kommt ein Schüler zu dem Zen-Meister Joshu und der fragt den Zen-Meister: Joshu hat einen Hund Buddha-Natur? Und Joshu sagt darauf Mu. Mu heißt so viel wie nicht oder nichts. Und die Frage, die jetzt an den Schüler gerichtet wird in einem Zen-Korn-Trainingszusammenhang ist: Was ist Mu? Zeigen Sie mir Mu. Und darauf muss man antworten. Jetzt muss man natürlich zu diesem Zweck mal verstehen, was heißt das überhaupt, das Mu. Und was deshalb ganz offenkundig passiert ist, ist, dass ihm niemand erklärt hat, dass Mu nicht nur eine Negation ist, sondern dass Mu gleichzeitig auch ein ontologischer Begriff ist. Also um das jetzt philosophisch zu formulieren, es steht nämlich für, das ist eine Variante, wie man Shunyata oder Leere im Buddhismus ausdrücken kann. Das hat ihm aber offenbar niemand erklärt. Und da ist er ganz spät erst draufgekommen, also nach 10, 15 Jahren Praxis. Und wie er auf das dann draufgekommen ist, waren die nächsten Schritte ziemlich einfach.
Thank you.